Ja, ich wünsche euch auch einen schönen und gesegneten guten Morgen von meiner Seite. Ja, wir kommen heute zum Ende unserer Predigtreihe, die Hölle, was soll das? Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was soll das, da 4 Sonntage drüber zu predigen? Ich kann es ein bisschen verstehen, ehrlich gesagt. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du sagst, boah, das ist jetzt mal gar nicht mein Thema, das ist zu viel für mich. Dann ist okay. Dann kannst du dir jetzt gerne auch eine Auszeit nehmen und alles andere außenrum genießen, denn es ist so, dass Gott ja nicht nur durch diese halbe Stunde Predigt hier sprechen kann, sondern er kann auch durch alles andere, durch die Stunde außenrum sprechen, durch jedes Lied, durch jedes Gebet. Und ich bin mir sicher, egal in welchem Teil, er hat jedem irgendwas mitzugeben. Statistisch gesehen sterben 100 von 100 Menschen, 1000 von 1000, welche Zahl auch immer ihr nehmen wollt. Das ist eine ziemlich sichere Statistik. Ein Viertel der Menschen geben an, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, was nach dem Tod passieren wird. Für einige ist mit dem Ende aller körperlichen Funktionen die Existenz des Menschen dann auch für alle Zeiten aus und vorbei. Die haben zumindest eine gewisse Klarheit. Und die meisten hingegen gehen nach wie vor davon aus, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Was da genau passiert, darüber gibt es natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen, Reinkarnation, die Menschen werden zu Sternen und alles Mögliche. Das war in der Antike übrigens nicht unbedingt anders zu biblischen Zeiten. Die Menschen der Bibel, die waren von vielfältigen Kulturen umgeben, die da auch sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und die Menschen in der Bibel haben diese zum Teil geteilt. Zum Beispiel haben die Menschen in der Bibel die gleiche Vorstellung gehabt, dass alle Menschen, egal ob Gläubige wie Ungläubige, nach ihrem Tod als körperlose Seele in die Ultrawelt oder ein Totenreich gelangen. Das ist der Begriff Sheol im Alten Testament und Hades im Neuen Testament. Das bezeichnet diese Welt der Toten, die nach antiker Vorstellung irgendwo unten in den Tiefen der Erde liegt. Aber sie kann natürlich auch irgendwo anders sein. Die Menschen der Bibel haben aber auch geglaubt, dass der Tod nicht unbedingt ein Ende der Existenz bedeutet. Ihnen war schon klar, dass die Seelen im Sheol oder im Hades schon irgendwie noch existieren und leben, zwar in einer etwas anderen Form als jetzt hier im eigentlichen Leben. Es war nicht so ganz klar, nehmen sie bewusst wahr, wo sie eigentlich sind und sind sie überhaupt richtig aktiv? Manchmal ist auch von Schlafen die Rede, die Toten schlafen. Aber es war nicht so, dass sie einfach nur weg sind, sondern sie existieren schon noch. Und was die Seelen im Sheol oder im Hades eben tun, ist, sie warten. Sie warten auf ihre körperliche Auferstehung und damit verbunden irgendwo auch auf ihr endgültiges Urteil durch Gott. Zur Zeit von Jesus gab es die Vorstellung, dass dieser Sheol oder der Hades in zwei Bereiche geteilt war. Da gab es einmal, ich sag mal, die erste Klasse. Das war der Ort für die Geretteten. Im Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus ist das als Abrahams Schoß so ein bisschen bildlich dargestellt. Und Jesus spricht zu dem einen, der neben ihm gekreuzigt wurde und am Kreuz Buße tut, spricht er vom Paradies und meint auch im gewissen Sinne diesen Ort. Und in einigen Briefen hat man den Eindruck, dass wenn von Himmel die Rede ist, ist auch dieser Ort gemeint. Dieser Ort für die Geretteten ist ein Ort der Ruhe und des Trostes. Daneben und davon auch deutlich getrennt ist es, gibt es eben einen Ort in diesem Totenreich für die Verlorenen. Das ist nicht unbedingt ein Ort der Ruhe und des Trostes. Aber auch sie warten dort auf ihre Auferstehung und auf ihr endgültiges Urteil. Wir werden in der Bibel bekräftigt, dass das Totenreich kein Reich ist, was irgendwie so völlig außerhalb der Kontrolle von Gott liegt. Zu Jesus heißt es sogar, dass er die Schlüssel zu diesem Totenreich hat und dass er der Herr über die Toten und die Lebenden ist. Er ist also auch dort irgendwie gegenwärtig, auch wenn ich nicht genau weiß, wie man sich das vorstellen soll, aber das ist ja auch nebensächlich. Und am Ende der Zeit erfahren wir, dass dieser Sheol, dieser Hades, dieses Totenreich vernichtet wird. Es muss alle Toten preisgeben und es wird in einen Feuersee geschmissen, zu dem wir später noch kommen. Womit auch klar ist, das Totenreich ist nicht die Hölle. Es ist so ein Zwischenstadium, in dem zumindest die Menschen damals der Überzeugung waren, wir uns alle nach dem Tod irgendwie befinden. Alle Menschen sterben also einmal. Das ist sicher. einige, vielleicht sogar auch viele, sterben aber sogar zweimal. Und da möchte ich zwei Texte aus der Offenbarung vorlesen. Sei getreu bis an den Tod, schreibt Jesus der Gemeinde in Smyrna. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und dann am Ende der Offenbarung heißt es auch nochmal, selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Okay, was ist jetzt der zweite Tod? Was so genau damit gemeint ist, das erfahren wir hier nicht. Allerdings am Ende ist es eben so, dass mehrere Personen, also am Ende der Offenbarung ist es eben so, dass mehrere Personen, ich sag mal Personen in Anführungszeichen, auch da kommen wir gleich noch zu, in einen, wie es so schön in der Lutherbibel heißt, feurigen Pfuhl, einen Tümpel, einen Feuersee geworfen werden, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Ist auch schwer vorzustellen, was das genau sein soll, aber es heißt eben da, dieser Feuersee ist der zweite Tod. Okay, ist vielleicht auch noch nicht so ganz hilfreich, was das genau bedeutet, aber machen wir mal weiter. Natürlich ist es hier ganz wichtig zu wissen und immer wieder zu beachten, die Offenbarung, die arbeitet sehr stark mit Bildern und das Bild muss nicht unbedingt die Realität sein von dem, was später mal ist, aber es gibt schon was wieder, was diese Realität tatsächlich sein soll. Mit Feuer kann man verschiedene Vorstellungen verbinden und werden auch in der Bibel ganz verschiedene Vorstellungen verbunden. Da ist einmal Vernichtung. Jesus spricht davon, ein Baum oder ein Ast, der keine Frucht bringt, der wird verbrannt. Spreu, die man vom Weizen trennt, wird verbrannt. Unkraut, verdorrte Reben werden verbrannt. Und wir wissen aus Erfahrung, wenn man das macht, bleibt davon nichts übrig. Das zweite ist, man benutzt Feuer, um wertvolles Material von unreinen Bestandteilen zu reinigen. Also zum Beispiel Gold und Silber von der sogenannten Schlacke, die da drin ist. Unter sehr heißer Temperatur wird die eben ausgeschieden und es bleibt nur das Reine übrig. Und dann kennen wir alle die Schmerzen bei einer Verbrennung, wenn wir uns einen heißen Topf anpacken oder als Ranger ins Feuer fassen, um was rauszuholen oder wie auch immer. Auch das gibt es natürlich. Am häufigsten ist tatsächlich die Vernichtung in der Bibel zu finden, das zweithäufigste die Reinigung und das Bild des brennenden Schmerzes eher am wenigsten. Das, was in der Offenbarung über diesen Feuersee gesagt wird, das erinnert so ein bisschen daran an das, was im Alten Testament bei der Vernichtung oder bei dem Gericht über Sodom und Gomorra geschildert wird. Feuer, Schwefel. Und auch im Alten Testament hat der Daniel eine Vision. Er sieht 4 Tiere, die für 4 Weltreiche stehen. Und er sieht, wie irgendwann von dem Thron Gottes ein Feuerstrom ausgeht, der diese Weltreiche vernichtet. Auch das erinnert ein bisschen an das, was die Offenbarung den Feuersee schildert. Und man denkt sich also, okay, gut, wir haben es ja also mit einem Gericht zu tun. Dieser Feuersee steht irgendwie bildlich, symbolisch auch für ein Gericht, das in der Ewigkeit stattfinden wird und endgültig sein wird. Könnt ihr noch mal eine Folie zurückgehen zur zweiten? In den beiden Versen sehen wir, dass Jesus einmal davon spricht, dass er denen, die vom zweiten Tod nichts zu befürchten brauchen, dass er ihnen die Krone des Lebens gibt. Und in dem zweiten Vers, dass die selig und heilig sind, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Und wenn der zweite Tod so ein Stück weit als Gegenteil davon dargestellt wird, dann ist eigentlich klar, dass der zweite Tod einen Ausschluss von den Segnungen der körperlichen Auferstehung bedeutet. Und des ewigen Lebens mit Gott. Ja, wer den zweiten Tod hat, der hat eben nicht die Krone des Lebens und der hat nicht Anteil an der ersten Auferstehung, der hat was anderes. Und da sind diese Sachen kein Bestandteil davon. Ein Theologe hat das mal so beschrieben, das Leben nach dem zweiten Tod ist irgendwie wie ein Antileben. Man ist für immer getrennt von der Gegenwart Gottes, seinem Wohlwollen, seiner Fürsorge, seiner Gnade. Man ist ewig getrennt von dem, was mit dem Leben zu tun hat, denn Gott ist der Schöpfer und der Geber allen Lebens. Dazu gehört Schönheit, Vertrauen, Mitgefühl, Geben, Anbetung, Freundschaft, Liebe und was wir sonst auch so alles mit Leben verbinden. Das ist das, was letzten Endes Gott nur geben kann und Gott erhalten kann. Und wenn man das nicht hat, hat man eigentlich kein richtiges Leben mehr. Und das gibt es alles nicht in diesem Feuersee, in dem zweiten Tod. Denn das gibt es nur im Auferstehungsleben. Man kann also sagen, während jeder Mensch mit seinem ersten Tod aus der Welt, aus der Gemeinschaft der Lebendigen, aus der Gemeinschaft der Menschen ausscheidet und erstmal daraus weg ist, dann scheidet er beim zweiten Tod aus der Welt und Gemeinschaft mit Gott aus und ist davon getrennt. Gut, und den einen oder anderen stört dieser Gedanke vielleicht nicht, weil er mit Gott eh nichts zu tun haben will. Aber wenn uns eben klar ist, dass Gott Leben ist, das wahre Leben ist, dann ist das eine sehr, sehr schwerwiegende Trennung, eigentlich viel schlimmer als die erste. Die Offenbarung beschreibt uns aber nicht nur ein Stück weit bildlich, was dieser zweite Tod ist, sondern auch für wen. Und sie nennt am Ende 5 Personengruppen, die in diesem Feuersee landen, die da reingeworfen werden. Als erstes in Offenbarung 19, Vers 20. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die 2 in den Feuersee geworfen. Auch hier wieder, wer mit der Offenbarung nicht so vertraut ist, ist es sehr starke Bildsprache. Das Tier, das hier gemeint ist, ist das, was in Offenbarung 13 als das Tier aus dem Meer genannt wird. Es kann sein, dass das an anderer Stelle der Antichrist ist, aber in der Offenbarung fällt dieser Titel nicht. Aus meiner Sicht, es gibt natürlich viele verschiedene Ansichten, aus meiner Sicht sind mit diesem Tier in der Offenbarung politische, militärische oder ökonomische Systeme gemeint, die sich gegen Gott richten, die sich ihm widersetzen, die versuchen, ihn zu ersetzen und die letzten Endes auch Christen verfolgen, unterdrücken und töten, weil sie sich diesem System nicht anschließen. Das Tier wird begleitet von einem falschen Propheten. In Kapitel 13 wird er geschildert als das Tier aus der Erde. Er unterstützt das Tier mit Zeichen und Wundern und bringt die Menschen letzten Endes dazu, verführt sie dazu, dieses Tier, diese Systeme anzubeten, sie zu ihrem Lebensinhalt zu machen. Und damit haben wir hier letzten Endes, glaube ich, eine ziemlich unheilvolle Verbindung von weltlichen Systemen und religiösen Systemen. Ich glaube, der Prophet steht für heidnische religiöse Systeme, die dem Tier dienen und eben nicht Gott und die die Menschen zum Tier führen und nicht zu Gott. Ich sagte eben Personen in Anführungsstrichen, weil mit dem Tier und dem falschen Propheten sind nicht unbedingt einzelne Personen gemeint, sondern erstmal Systeme. Und trotzdem gibt es Menschen, die am Ende der Geschichte gemeinsame Rolle mit diesem Tier und dem falschen Prophet gemacht haben, die diesen Systemen gedient haben, die diese Systeme vielleicht sogar geführt haben. Und die sind es, die in dem Feuersee landen und auf diese Weise bestraft werden, weil sie eben den Systemen gedient haben und nicht Gott. Und dann haben wir als drittes in Offenbarung 20, Vers 10 den Teufel, von dem es heißt, dass er in diesen Feuersee geworfen wird. An anderer Stelle wird er in der Offenbarung als der große rote Drache beschrieben, der dem Tier seine Kraft gibt und seinen Thron und seine große Macht. Und von den Propheten ist ebenfalls gesagt, dass er wie der Drache spricht. Die Theologen nennen das die unheilige Trinität. Das sind die 3, die irgendwie wie Vater Gott, Vater Sohn und Vater Geist handeln in dieser Welt, aber genau das Gegenteil bewirken wollen. Die 3 landen in diesem Feuersee und erleben den zweiten Tod. Und dann haben wir 4 Verse weiter im Offenbarung 20, Vers 14. Haben wir den Tod selbst und Hades, das Totenreich, das nachdem sie quasi entleert wurden, alle Toten herausgeben mussten, selbst in diesem Feuersee landen. Ich kann euch nicht sagen, wie ich mir das vorstellen soll. Ist der Tod eine Person, der Sensenmann? Im Bayerischen der Bondelkramer oder wie auch immer er heißt. Ist es eine Macht? Sind es Engel, die da dahinter stehen? Keine Ahnung, aber auch sie landen in diesem Feuersee. Bis hierhin haben wir wahrscheinlich kein Problem mit den Personen oder Personengruppen, die in diesem Feuersee landen. Aber es gibt leider noch eine Gruppe. Aus Offenbarung 20, Vers 15 heißt es, dass dort auch alle Menschen landen, die nicht gefunden wurden, geschrieben in dem Buch des Lebens. Das Buch des Lebens ist im Alten Testament und auch hier in der Offenbarung ein Stück weit auch ein Sinnbild oder ein Symbol dafür, dass Gott sich an alle, die erinnert, quasi wie in ein Buch aufgeschrieben hat, die ihre Zuflucht im Opfer von Jesus als dem Lamm gesucht haben und gefunden haben. Alle, die am Glauben festgehalten haben, trotz Bedrängnis, Verfolgung, schweren Leben, die ihren Glauben letzten Endes nicht verunreinigt und kompromittiert haben, indem sie es zugelassen haben, dass das Tier, der Prophet, diese falschen Systeme ihren Glauben irgendwie verunreinigt haben. Die landen nicht dort. Und das ist die positive Botschaft. Aber alle die, an die sich Gott nicht in diesem Sinne erinnert, die all das nicht getan haben, die landen leider in dem Feuersee. Man kann also sagen, wenn man diese beiden Personengruppen miteinander vergleicht, die, die im Buch des Lebens stehen und die, die nicht darin stehen, dass alle die, die zweimal geboren werden, nämlich leiblich und durch den Geist, dass die nur einmal sterben, körperlich. Und dass die, die aber nur einmal geboren sind, nämlich leiblich, dass die leider zweimal sterben. Einmal körperlich und dann einmal eben den ewigen zweiten Tod. Da macht das, was Jesus seinen Jüngern sagte, vielleicht nochmal viel mehr Sinn und hat eine viel schwerere Tiefe. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Letzten Endes ist es genau das. Wer sein Leben noch einmal aufgibt und von Neuem geboren wird durch den Geist, der wird das wahre Leben finden. Und wer das nicht tut, der wird das Leben, was er hier hat, verlieren und das, was er danach hätte haben können, leider auch. In der Offenbarung werden uns die Personen später noch weiter beschrieben, das lasse ich jetzt aber weg. Das Erschreckende oder das, was mich erschreckt, ist eigentlich, dass es da einen Ort gibt, der eigentlich für den Teufel, gefallene Engel und Dämonen reserviert war, der nun aber auch für Menschen bestimmt ist, die das gleiche Schicksal damit teilen, weil sie ihnen irgendwie ähnlich geworden sind. Wir haben kein Problem damit, wenn es um Massenmörder, Vergewaltiger, Diktatoren, Kriegsführer oder sonst irgendwelche schlimmen Leute geht, dann akzeptieren wir das, dann denken wir, ja, ist okay, haben sie verdient. Aber wir kennen auch alle jede Menge Menschen, wo wir denken, puh, das ist hart. Haben die das wirklich verdient? Und ein Stück weit finde ich das gut, dass wir diese Bauchschmerzen haben bei den Menschen. Es wäre irgendwie schade, wenn uns das so leicht fällt, bei jedem zu sagen, ja, ist schon richtig, dass er da landet. Es ist gut, dass wir diese Bauchschmerzen haben. Das Problem ist natürlich, wir können den meisten Menschen nicht in den Kopf und ins Herz gucken. Einige kennen wir vielleicht besser als andere, aber wir wissen nicht oft nicht, was wirklich in ihnen vorgeht. Ganz im Gegensatz zu Gott. Wir schätzen deswegen immer wieder Menschen falsch ein und sind überrascht, wenn sie auf einmal ganz anders reagieren, ganz anders handeln oder Dinge von sich äußern, wo wir dachten, ich hätte nicht gedacht, dass der das so sieht. Für Gott ist das keine Überraschung. Und wir können uns deshalb oft auch nicht vorstellen, wozu manche Menschen in der Lage sind oder welche trüben und düsteren Gedanken sie auch haben. Ja, wie oft liest man nach einem Amoklauf, wie es in der Woche gab oder einer anderen schlimmen Tat, wo dann die Nachbarn immer sagten, das war so ein lieber, netter Kerl, hätte ich nicht gedacht, dass der dazu in der Lage ist. Ja, war er scheinbar. Auch das ist für Gott nicht überraschend. Er weiß das. Wir können das oft nicht einschätzen. Im Gegensatz zu uns weiß eben Gott alles und kann Menschen allumfassend einschätzen. Eine Eigenschaft, die uns, auch wenn wir es oft nicht wahrhaben wollen, leider total fehlt. Insofern glauben die meisten Theologen, ist die Hölle am Ende eigentlich gar nicht unfair oder ungerecht oder irgendwie unverhältnismäßig. Und es ist wichtig, dass unsere Vorstellung von der Hölle, oder sag mal so, unsere Vorstellung von der Hölle, egal ob wir es gut oder schlecht finden, die hat oft damit zu tun, wie wir Gottes Charakter sehen. Wenn es der Fall wäre, dass die Hölle unfair, ungerecht oder unverhältnismäßig wäre, dann würde das Gottes Charakter widersprechen, so wie er sich oft in der Bibel eben auch zeigt. Als treu, gerecht, gut, liebevoll, gnädig, fürsorglich. Wenn Gott das ist, wie kann er dann ungerechte Urteile fällen? Wir können uns das jetzt nicht vorstellen, aber am Ende ist es so, dass wir letzten Endes unser Amen dazu geben werden, zu den Urteilen, die Gott fällt. Das heißt in der Offenbarung, dass eine große Menschenmenge sich versammelt und sagt, Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Es wird dann keinen Widerspruch mehr gegen seine Urteile geben, und zwar nicht aus Angst vor Gott, sondern aus voller Überzeugung, weil wir erkennen, jawohl, das Gericht ist gerecht gewesen. Er hat nichts übersehen, er hat nichts falsch beurteilt. Das können wir uns jetzt, wie gesagt, schwer vorstellen, aber eines Tages wird es so sein. Der Umgang mit der biblischen Wahrheit, dass Gott die Bösen richten wird, der bringt uns letzten Endes von Angesicht zu Angesicht mit Gottes absoluter Heiligkeit und Reinheit. Und das aber ohne jede Art von Prahlerei und Schadenfreude. Denn letzten Endes sind wir nicht besser als irgendjemand anderes. Wir sind auch nur aus Gnade gerettet und nicht, weil wir so toll sind. Diese Botschaft sollte uns motivieren, für unsere ungläubigen Freunde zu beten und versuchen, ihnen die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Aber wie macht man das eigentlich am besten? Macht man das, indem man mit der Sünde droht, mit der Hölle droht? Ich weiß es nicht. Gott kann alles tun. Es gibt eine sehr bekannte Predigt von Jonathan Edwards, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, die hat er 1740 gehalten und sie war Teil einer sehr großen Erweckungsbewegung. Und auch diese Predigt hat sehr viele Menschen zu Gott geführt und sehr vieles bewirkt. Und klar, Gott kann auch mit diesem Thema in seiner Souveränität was Positives bewirken. Er kann es tun, wie und wann und durch wen er will. Aber ich finde trotzdem, dass man daraus kein Prinzip machen kann und sagen kann, es ist ein legitimes Argument zum Evangelisieren. Natürlich sollte das nicht versteckt werden als ein Teil, was die Bibel lehrt. Deswegen gibt es ja auch diese Predigtreihe. Und trotzdem sollte man sich gut überlegen, wann man das einsetzt. Und man sollte auch mit einer, wenn überhaupt, mit einer notwendigen Sensibilität tun. Aber leider habe ich schon des Öfteren mitgekriegt, dass es vielen Christen daran scheinbar mangelt. Es gibt sehr viele, die eifrig sind und evangelisieren, Menschen von Jesus erzählen, was an und für sich toll ist. Und doch habe ich auch in meinem Bekanntenkreis Menschen, die dann mitbekommen haben, dass wenn alle anderen Argumente vorher nicht so richtig zählen, dann auf einmal als letztes kommt, ja, dann landest du halt in der Hölle. Und ich habe bisher noch keinen Bericht gehört, der irgendwie positiv darauf reagiert hat. Das hat die meisten Menschen eigentlich eher wütend gemacht, traurig, Unverständnis, was das jetzt soll, wie das jetzt hilfreich sein kann. Und ich kann das irgendwie auch verstehen. Wenn ich mir dagegen anschaue, wie die evangelistischen Predigten in der Bibel aussehen, dann finden wir das Wort Hölle eigentlich niemals erwähnt. Jesus benutzt dieses Wort vor allem dann, wenn er mit seinen Jüngern redet. Das ist interessant. Und als Jesus und seine Jünger den Ungläubigen das Evangelium predigen, tun sie eigentlich selten die Gedanken auf die Ewigkeit, auf ein Leben nach dem Tod lenken. Sei es nun Himmel oder Hölle. Es spielt in diesen Predigten eigentlich keine Rolle. Und das Gleiche gilt für jede einzelne Predigt in der Apostelgeschichte. Auch dort gibt es einen ganz anderen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist nämlich, dass Erlösung in erster Linie nicht als Befreiung von der Hölle gepredigt wird, sondern als Befreiung von jetzigen Zuständen, die ihren Grund darin haben, dass jemand von Gott entfremdet ist, von Gott getrennt ist. Und dass Gott das aufheben möchte, diese Trennung und alles, was damit in dieser Welt zusammenhängt. Im Zentrum der Predigten im Neuen Testament, ja klar, steht Buße und Umkehr, aber eben auch das Himmelreich, das Reich Gottes, als das, wonach Menschen sich sehnen sollen, wonach sie streben sollen. Und dieses Himmelreich und Reich Gottes ist auch bei Jesus nicht nur etwas, was nach dem Tod stattfindet und was Auswirkungen auf ein Leben nach dem Tod hat. Nein, es ist viel konkreter. Das Himmelreich ist etwas, was das Leben, das hier und jetzt diese Welt betrifft. Das hat Jesus immer und immer wieder betont. Natürlich gibt es da eine Komponente, die darüber hinausgeht, über dieses Leben. Aber es hat ganz viel mit dem Leben in dieser Welt jetzt zu tun. Denn mit Jesus hat dieses Himmelreich schon begonnen. Vielleicht ist es ein bisschen platt, wenn man sagt, unsere modernen Predigten konzentrieren sich oft auf das Eigeninteresse der Zuhörer. Wählst du Himmel oder Hölle, Segen oder Fluch? Aber es ist manchmal vielleicht dann doch wirklich so. Und im Gegensatz dazu geht es bei den Predigten im Neuen Testament vor allem um Gottes Interesse. Bist du bereit, Jesus als den König, als den Herrscher anzuerkennen, als der, der dir dieses wahre Leben schenken kann? Bist du bereit, dich ihm unterzuordnen und Teil seines wachsenden Reiches zu werden? Ich fand, ein Theologe hat das sehr passend zusammengefasst. Die biblische Predigt konzentriert sich darauf, Christus den Platz zu geben, den er verdient. Und nicht darauf, dass die Sünder dem Platz entkommen, den sie verdienen. Jesus ist im Zentrum als der, an dem sich letzten Endes alles scheidet. Insofern ist das Evangelium immer noch eine gute und frohe Botschaft, eine Einladung, das wahre Leben in Jesus zu finden. Aber für die, die sich beharrlich weigern, das irgendwie anzunehmen oder mal einen Gedanken zu schenken, für die wird es irgendwann eigentlich auch ein Ultimatum. Die Aufforderung, sich diesem Jesus zu unterwerfen und sich seinem Reich, was ja eigentlich aus Gerechtigkeit, Friede und Freude besteht, sich dem anzuschließen. Und wenn wir uns diese Begriffe angucken, manchmal kann man das ja auch schwer verstehen, warum das nicht attraktiv ist, aber trotzdem, manche Leute finden das nicht attraktiv. Vielleicht auch, weil sie es nicht verstanden haben, wie das Himmelreich aussehen soll. Und darauf sollten wir achten, wenn wir das Evangelium weitergeben, dann sollten wir, glaube ich, nicht mit der Hölle drohen und versuchen, Menschen mit Angst zu manipulieren, sie irgendwie ins Reich reinzudrängen. Nein, wir sollten ihnen zeigen und auch vorleben, schmackhaft machen, wie wunderbar das ist, was Jesus da begonnen hat. Und dass Jesus was Neues begonnen hat. Dass Jesus Erlösung für das Hier und Jetzt auch schon anbietet. Hilfe, vielleicht nicht immer ein einfaches Leben, aber Hilfe auch in einem schwierigen Leben. Und klar, wir sollten den Leuten schon sagen, du musst irgendwann die Stellung zu diesem Jesus beziehen, denn daran entscheidet sich alles. Und du wirst dich auch für das verantworten müssen, was du tust oder auch nicht tust. Aber vielleicht können wir auch mit dem Positiven etwas mehr werben. Letzten Endes sind es die beiden Fragen, die wichtig sind. Wer denkst du, dass Jesus ist? Und wer denkst du eigentlich, dass du bist? Ist er das Maß aller Dinge? Oder bist du es? Und wenn wir dann die Hölle mal erwähnen sollten oder müssen, dann sollten wir es, wie Dwight L. Moody sagt, immer mit Tränen in den Augen tun, weil es keine positive Botschaft ist. Keine gute. Hölle, was soll das? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand, das war die traurigste und unerfreulichste Predigtreihe, die wir eigentlich seit langem hatten. Ich weiß nicht, wer daran Spaß gehabt hat, ich finde, der muss sich vielleicht hinterfragen, ob er die Schwere und Bedeutung des Themas begriffen hat und ob sein Herz wirklich genau die gleiche Sehnsucht danach hat, dass Gott Menschen retten will und nicht richten will. Das eine muss er am Ende tun, weil es sonst keine Rettung gibt. Aber der eigentliche Herzensschlag ist, Menschen zu retten. Auch das sollte unser eigentlicher, sehnlichster Wunsch sein. Und trotzdem haben wir das gemacht, die Ältesten und Prediger, weil wir diese unangenehme Wahrheit der Bibel nicht verschweigen wollten und weil wir auch ein Stück weit falsche Vorstellungen korrigieren wollten. Mir ist vor allem wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht von diesen zwei Seiten vom Pferd fallen. Schöne deutsche Redewendung. Auf der einen Seite, dass wir entweder nicht vom Pferd fallen und sagen, nee, das ist nicht ethisch nicht zu vertreten, das ist unbequem, deswegen können wir das nicht lehren, dass wir auf der einen Seite vom Pferd gefallen. Auf der anderen Seite kann man vom Pferd fallen, indem man sich zurücklehnt und sagt, cool, ja, gute Predigtreihe, gutes Thema und tut so, als ob man gerade eine Einkaufsliste, ein Theaterprogramm oder einen schönen Film gesehen hat. Ich glaube, das wäre auch falsch. Beides wird im Prinzip nicht der Komplexität gerecht, die wir zu dem Thema in der Bibel finden. Einerseits haben wir das, dass es die Hölle gibt, andererseits haben wir einen Gott, der sich danach sehnt und alles dafür tut, dass am Ende die Hölle eigentlich leer sein müsste. Es sind sehr widersprüchliche Gefühle, die Gott wahrscheinlich selbst hat und die auch wir haben sollten als seine Ebenbilder. Es ist auch so, dass diese Predigtreihe mit Sicherheit nicht alle Fragen beantwortet hat, weil auch die Bibel uns gar nicht viele oder alle Details gibt, die wir in unserer Neugier gern wissen würden. Der Theologe Reinhold Niebuhr, der hat sich mal beklagt, dass es Christen in seinem Bekanntenkreis gibt, die viel zu viel über die Einrichtung des Himmels und die Temperatur der Hölle wussten. Und das hat ihn beunruhigt. Und er sagte, wenn es um das zukünftige Leben und seine jeweiligen Ziele geht, dann brauchen wir eine angemessene Zurückhaltung, weil wir vieles doch eben immer noch undeutlich sehen und noch nicht so klar, wie es dann eines Tages sein wird. Und damit müssen wir uns auch ein Stück weit zufrieden geben, uns auf das Klare konzentrieren und das Unklare auf wann anders verschieben. Ich weiß nicht, was diese Predigtreihe mit dir gemacht hat. Vielleicht bist du nochmal ins Nachdenken gekommen und denkst mir, okay, gut, ich muss eine Entscheidung treffen, was ich mit Jesus, diesem neuen Herrscher, mache. Dann, wenn wir gleich in den Lobpreis gehen, ihr könnt auch gerne schon mal hochkommen, dann bieten wir hier vorne Gebet an, wenn du das möchtest. Oder aber nach dem Gottesdienstgespräch, manchmal ist vielleicht auch Gespräch erstmal besser als Gebet. Aber auch wenn du sonst jetzt ein Anliegen hast und Gebet brauchst dringend und deswegen heute Morgen hier bist, dann komm nach vorne, das Gebetsteam ist hier und betet für dich und bringt deine Anliegen vor Gott. Ich möchte zum Schluss noch beten, vielleicht stehen wir schon auf. Allmächtiger Vater, Herrscher des Himmels und der Erde, lass uns im Leben nicht vergessen, dass wir sterben müssen. Und wenn du uns vor deinen Richterstuhl rufst, dann lass uns blicken auf den, der für uns bereits den Freispruch erwirkt hat. Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Heiland und Retter, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.